Nachhaltigkeit als Argument. So lautet der Titel der öffentlichen Ringvorlesung der Uni Göttingen in diesem Sommersemester. Ursprünglich stammt der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwissenschaft des 18. Jahrhunderts, aber mittlerweile wird er in vielen verschiedenen Kontexten benutzt. Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachgebieten werden in den kommenden Wochen in ihren Vorträgen versuchen, einen kritischen Blick auf die Existenz und Entwicklung von Denkmustern über Nachhaltigkeit in Geschichte und Gegenwart zu werfen. Gestern referierte zu diesem Thema Kai Ruffing. Der Titel seines Vortrags lautete »Zwischen Feld, Wald und Wiese – Nachhaltigkeit in der römischen Wirtschaft«.
Liebe Frau Scheer, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich erstmal sehr herzlich bedanken für die Einladung, hier nach Göttingen zu kommen und für die sehr freundliche Einführung, die Sie mir haben angedeihen lassen. In Anbetracht der gegenwärtigen Zeitläufe ist es nicht verwunderlich, dass sowohl die Wirtschaftsgeschichte der antiken Welt als auch die Umweltgeschichte eine größere Aufmerksamkeit der althistorischen Forschung genießen. Geschichte als aus der Gegenwart gedeutete Vergangenheit wird nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung derjenigen Fragen erforscht, die Gesellschaften in ihrer jeweiligen Gegenwart diskutieren oder als eine besondere Herausforderung für die eigene Gegenwart und Zukunft begreifen. So darf man die aktuelle eingehende Beschäftigung mit der Geschichte der antiken Wirtschaft auch und gerade als eine Folge der wirtschaftlichen Krisen und Fragen interpretieren, die seit der Jahrtausendwende auf der Agenda stehen. Darüber hinaus ist auch eine deutliche und dauernde Prominenz des Themas Wirtschaft sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in der universitären Lebenswelt festzustellen, in der das, was man als Ökonomisierung bezeichnen könnte, in Gestalt von allgegenwärtigen Kenn- und Zielzahlen fröhliche Urstände feiert. Dieses gesteigerte Interesse schlug sich nicht zuletzt auch in der Publikation einschlägiger Überblickswerke zur antiken Wirtschaftsgeschichte nieder. Gesellschaftlich betrachtet steht auf der anderen Seite aber auch das Thema Umwelt beziehungsweise Mensch und Umwelt auf der Agenda. Und so hat sich unter anderem auch die althistorische Forschung dieser Thematiken angenommen, wenn auch in einem geringeren Umfang, zumindest zur Zeit, als auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeschichte. Nun ist auf dem Gebiet der antiken Wirtschaftsgeschichte, zumindest soweit ich sehe, die Frage, ob es so etwas wie ein Konzept von Nachhaltigkeit in der antiken beziehungsweise römischen Wirtschaft gegeben hat, bislang nicht aufgegriffen worden, beziehungsweise in der Überblicksliteratur überhaupt thematisiert worden. Und auch ich bekenne mich schuldig, dass ich das nicht getan habe in dem kleinen Büchlein für die wissenschaftliche Buchgesellschaft. Und ich bitte Sie zu entschuldigen, Sie haben ja wahrscheinlich in dieser Ringvorlesung und in dem Nachhaltigkeitsschwerpunkt schon oft über die Definition von Nachhaltigkeit geredet. Auch ich werde jetzt zunächst mal etwas dazu sagen, denn bevor man das Phänomen in irgendeiner Form untersuchen kann, sollte man zumindest gewisse Vorstellungen davon haben, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Das hört sich einfacher an, als es dann in der Tat war. Dabei hat man zunächst einmal von dem Befund auszugehen, dass es weder im Altgriechischen noch im Lateinischen ein Wort für Nachhaltigkeit gibt, was freilich nicht bedeutet, es hätte keinerlei Form nachhaltigen Wirtschaftens gegeben. Bevor Überlegungen dazu überhaupt angestellt werden können, gilt es dann doch zu definieren, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Ein solches Unterfangen bildet ein komplexeres Unternehmen, als man eigentlich meinen möchte. Denn es gibt inzwischen eine eigene Kulturgeschichte des Begriffs Nachhaltigkeit. Und im webbasierten Lexikon der Nachhaltigkeit wird auf die Vielzahl der Definitionen abgestellt, die in der Wissenschaft gegenwärtig diskutiert werden. Deutlich ist die Herkunft des Begriffs aus der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts, Als Begründer des Begriffes gilt der sächsische Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz, der in seiner Silvicultura Ökonomica Folgendes ausführt, Zitat: Wird der Halm die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darin beruhen, wie eine Sotane Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierlich beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag. Zitat Ende. Freilich geht es von Karlowitz im Kontext der besagten Stelle zum einen darum zu begründen, warum die Arbeit der Wiedereinsaat von Nutzhölzern ohne jeglichen Verzug zum wirtschaftlichen Wohle des Landes geschehen solle und zum anderen darum zu zeigen, dass das Holz für das Land denselben Reichtum bedeuten kann, den Getreide, Vieh, Fischerei und Schifffahrt für andere Länder bedeuten. Nun ist auch von Karlowitz Gebrauch des Wortes, wie die Anführung von zwei Synonymen zeigt, eine solche, die die lange Dauer des Erzielen eines Einkommens aus der wirtschaftlichen Nutzwirkung des Waldes in den Mittelpunkt stellt. So wird das Adjektiv nachhaltig jedenfalls auch im Grimmschen Wörterbuch definiert. Zitat: auf längere Zeit anhaltend und wirkend. Zitat Ende. In der einschlägigen Sekundärliteratur wird nun auf der Grundlage dieses klassischen Zitats, das von Karlowitz zum Begründer der Idee der Nachhaltigkeit mache, sowie des zumindest unterstellten bzw. unterstellbaren Vorhandenseins dieser Idee über das Mittelalter hinweg bis zu den griechischen Philosophen unterstrichen, dass Nachhaltigkeit also aufgrund der Entstehungsgeschichte ein ressourcenökonomisches Prinzip sei, Zitat, das es ermöglichte, eine Ressource dauerhaft ertragbringend zu nutzen. Zitat Ende. Das stammt aus Pouffet, die ein Überblickswerk zum Thema Nachhaltigkeit verfasst hat. In den letzten rund 300 Jahren machte der Begriff dann eine Karriere, die hier im Einzelnen nicht nachzuzeichnen ist, die aber in der im September 2015 verabschiedeten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ein vorläufiges Ende gefunden hat. Diese Agenda umfasst nicht weniger als 17 Sustainable Development Goals, die seit dem 01.01.2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren für alle Staaten gelten und auch unter dem Schlagwort der 5 Ps, People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership, zusammengefasst werden. Das Schlagwort People meint hier den Schutz der Würde des Menschen und eine Welt ohne Armut und Hunger. Das Schlagwort Planet, den Schutz des Planeten, damit die Begrenzung des Klimawandels und den Gebrauch natürlicher Lebensgrundlagen. Prosperity, Wohlstand für alle und eine gerechte Globalisierung. Peace, die Förderung desselben und die Bewahrung der Menschenrechte sowie eine gute Regierungsführung und Partnership, schließlich das gemeinschaftliche Handeln im globalen Maßstab. Damit einher geht eine Vielzahl von Nachhaltigkeitskonzepten und theoretischen Zugängen, die in Anschlag gebracht werden und die von Iris Pouffet unter den folgenden Schlagwörtern subsumiert werden: erkenntnistheoretische, definitorische und empirische Grundlagen, Anthropologie und Gesellschaftstheorie, universale Gerechtigkeitstheorie, Grundbedingung einer transdisziplinären Nachhaltigkeitstheorie, Menschenrechte und Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit und globale Gerechtigkeit, ethisch und rechtlich, nachhaltige Demokratien, Effizienz und Risikomanagement sowie schließlich nachhaltige Politik, Transformation und Governance. Allein diese Liste zeigt, dass der gegenwärtige Nachhaltigkeitsbegriff längst seiner ursprünglichen Bedeutung entwachsen ist und in gewisser Weise nichts weniger als die Totalität menschlichen Lebens umfasst. Nachhaltigkeit ist damit sowohl ökonomisch als auch ökologisch, als auch sozial besetzt und gedacht. Diese Trias wird auch in den Bourdieu'schen Kapitalbegriff, also in ökonomisches, ökologisches und soziales Kapital übersetzt. Diese Kapitalarten wiederum sind in dieser Sicht der Dinge durch verschiedene Prinzipien gekennzeichnet, nämlich die Prinzipien der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit, demjenigen der Ganzheitlichkeit und Integration, der Lokalität, der Partizipation, Verantwortung und Stakeholderbeteiligung und einer präventiven Langfristorientierung. Damit wird Nachhaltigkeit ein, Zitat Pouffet, ethisch-moralisches sowie handlungsleitendes Prinzip und eine regulative Idee. Das Spektrum des Begriffs Nachhaltigkeit hat sich damit in den letzten 300 Jahren immens erweitert und reicht von einem Statement, das der Hausväterliteratur entnommen ist, bis hin zu einer ethisch-sozial-politischen Norm, die zumindest von gewissen Teilen der Gesellschaft an politisches und ökonomisches Handeln herangetragen wird. In dieser letzteren Ausprägung wird man schlicht konstatieren müssen, dass eine solche Norm in der Antike allgemein und in der römischen Antike im Speziellen inexistent war, wobei man sich auch fragen könnte, ob in unserer heutigen Welt irgendeine Form staatlichen Handels dem Prinzip Nachhaltigkeit gerecht würde, so wie es in der theoretischen Literatur gefasst wird. Für die römische Welt jedenfalls widerspricht allein schon die demokratische Gesellschaftsordnung, die ja gerade eben auf dem Prinzip der Ungleichheit oder besser dem Prinzip der Alterität aufgebaut war, jeder Form einer sozialen Nachhaltigkeit. Nun kann man die römische Gesellschaft, insbesondere diejenige des Kaiserreichs, gewisslich unter Anwendung verschiedener Modelle und Kriterien beschreiben. Ich habe Ihnen hier mal drei verschiedene angeführt, auf die ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen möchte. Aber eines ist dabei grundsätzlich, nämlich die Trennlinien in der Gesellschaft blieben über die Antike hinweg bestehen und wurden auch nicht durch die Christen in Frage gestellt. Dies gilt insbesondere für die drei an der Spitze der Gesellschaft stehenden Stände in Gestalt des Ordo Senatorius, des Senatorenstandes, des Ordo Equester und der Ordines Decurionum, also die Ratsherren, die den Osten des Reiches, die Boleuten, entsprechend. Während der Zugang zum Senatorenstand durch Geburt, einen Mindestzensus, also ein Mindestvermögen in Höhe von 1 Million Sesterzen und oder kaiserlichen Willen geregelt war, waren für den Zugang zum Ritterstand ein Mindestzensus von 400.000 Sesterzen und die Zulassung durch den Kaiser nötig. Und auch die Dekurionen in den nach römischer Art organisierten Städten des Reiches hatten über ein Mindestvermögen zu verfügen, das aus einer ehrbaren Tätigkeit resultierte, um dem jeweiligen örtlichen Ordo überhaupt angehören zu können. Das heißt, man musste reich und ehrbar sein, um auch nur zur lokalen Elite gehören zu können. Hinzu tritt die grundsätzliche Trennung der Gesellschaft in Freie und Unfreie, beziehungsweise Freigelassene, Bürger und Fremde und wiederum angesichts der timokratischen Ordnung nicht zuletzt auch die Trennlinie zwischen Arm und Reich. Freilich war gesellschaftliche Mobilität eben angesichts der bestimmenden Rolle des Vermögens für die sozioökonomische Position des Einzelnen gleichfalls möglich und in der römischen Kaiserzeit auch an der Tagesordnung. Die Tatsache aber, dass die Anhäufung eines Vermögens eine überaus wesentliche Voraussetzung für die Möglichkeit sozialer Mobilität bzw. der Behauptung einer erreichten gesellschaftlichen Stellung war und daraus resultierend wirtschaftliche Aktivität, die insbesondere der Steigerung des ökonomischen Nutzens für den Einzelnen verpflichtet ist, dürfte einer ökonomischen Nachhaltigkeit, wie sie in der zeitgenössischen Diskussion verstanden wird, eher im Wege gestanden haben. Besteht doch die letztere in einem Zitat: Wirtschaften, das umwelt- und sozialverträglich ist und Wohlstand nicht allein durch Wachstum anstrebt, sondern vielmehr Lebensqualität statt Besitzmehrung. Die Gewinnorientierung der Akteure zeigt sich schon bzw. gerade auf dem gesellschaftlichen Level der Mittelschicht bzw. auf Latein der Plebs Media, die in der aktuellen Forschung eine größere Aufmerksamkeit genießt. Während die ältere Forschung zum Teil die Existenz einer Mittelschicht schlicht verneinte, hatte bereits Karl Christ in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in seinem Gesellschaftsmodell des Römischen Reiches inhomogene Mittelschichten eingearbeitet. Im Jahr 2000 war es dann Paul Wayn, der in diesem Jahr erstmals publizierten und 2005 in überarbeiteter Form erschienenen Artikel Die Plebs Media als eine solche Mittelschicht betrachtete. Ihm zufolge bestand diese Plebs Media aus Individuen, die über ein ausreichend großes aus dem Eigentum an Grund und Boden, aber auch aus Handel und Handwerk geschöpftes Vermögen verfügten, um sich nach oben von den Ordines, also von den Dekurionen, Rittern und Senatoren, und nach unten von der Plebs Misera, vom elenden Volk, also von den Armen, abzugrenzen. Wiederum beruht der gesellschaftliche Status dieser Schicht auf Abgrenzung und dies nicht nur durch ihre ökonomischen Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch durch eigene, gleichfalls distinktive kulturelle Ausdrucksformen. Für den gegenwärtigen Kontext ist aber eine andere Ausdrucksform dieser Mittelschichten bedeutsam, nämlich die Wertschätzung von Arbeit, Erwerb und Gewinn. Ein gutes Beispiel hierfür, sind zwei Mosaikinschriften aus Pompeji. Pompeji liegt bekannterweise im Südwesten. Ja, tut mir leid. Im Südwesten Italiens. Durch die eine Inschrift wird der Gewinn gegrüßt, Salve Lucrum. Und das ist, hier sehen Sie eine Luftaufnahme von Pompeji, das ist keine kleine Inschrift. Wir nähern uns der Insula und in dem Bild links oben können Sie erkennen, dass sehr prominent am Eingang dieser Insula der Gewinn gegrüßt wird. Durch die andere Mosaikinschrift wird der Freude Ausdruck verliehen, die Gewinn bedeutet, Lucrum Gaudium. Und selbstverständlich wird ein solches Gewinnstreben in der literarischen Überlieferung auch persifliert. Etwa wenn Horaz in einer seiner Epoden in 66 Versen das Loblied des idyllischen Landlebens singt, um dann in den letzten Versen folgendermaßen zu schließen: Sobald dies der Geldverleiher Aphius gesagt hatte, fast schon ein Bauer, trieb er an den Iden sein Geld ein und suchte es an den Kalenden auszuleihen. Zitat Ende. Reichtum konnte durch demonstrative Großzügigkeit in soziales Kapital übersetzt werden, das nicht zuletzt auch wiederum der sozialen Distinktion diente. Ein äußerst sprechendes Beispiel in diesem Kontext ist die Inschrift eines Seidenhändlers aus dem nahe Rom gelegenen Gabii. Der Händler ein gewisser Aulus Plutius Epaphroditus, hatte nicht nur einen Venustempel mit Standbildern, ehernen Verzeichnistafeln, Altar und sonstiger Ausstattung errichtet, sondern ließ bei der Weihung des Tempels auch 5 Denare an die Dekurion, 3 Denare an die Augustalen und 1 Denar an die Tabernarii, an die Ladenbesitzer innerhalb der Stadtmauern verteilen. Darüber hinaus spendete er 10.000 Sesterzen an die Stadt Gabii, aus deren Zinsen jährlich anlässlich des Geburtstags seiner Tochter Plutia Vera eine öffentliche Speisung für die Dekurionen und Augustalen ausgerichtet werden sollte. Die Inschrift zeigt aber noch einen weiteren Punkt auf, der in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit allgegenwärtig ist. Spenden von Geld und Nahrung werden nicht etwa an die Bedürftigen gegeben, sondern es wird denen Gutes getan, die der Sorge um den täglichen Lebensunterhalt in gewisser Weise enthoben waren und die in recht behaglichen ökonomischen Verhältnissen lebten. So auch in der hier vorliegenden Spende. Die Höhe des Betrages richtet sich nach der sozioökonomischen Position des Einzelnen in der Stadt. Diejenigen, die an der Spitze der Gesellschaft standen, bekamen den höchsten Betrag. Diejenigen, die oben als Mittelschicht charakterisiert worden sind, den geringsten. Die Armen, deren Existenz man selbst in Gabii vorauszusetzen haben wird, werden in keiner Weise bedacht. Ein weiteres Beispiel vom anderen Ende des Imperiums mag das nochmal in aller Deutlichkeit demonstrieren. Die mittelägyptische Gaumetropole Oxyrhynchos, das ist der Gauvorort des Oxyrhynchites, das ist der, hier ist müsste Oxyrhynchos sein, ganz schlecht sehen. Diese mittelägyptische Gaumetropole leistete sich in der Zeit des Kaisers Claudius Goticus den Luxus einer kostenlosen Verteilung von monatlich 1 Artabe Weizen an 4.000 Personen in der Stadt, wie aus den Dokumenten des sogenannten Corn Dole Archives hervorgeht, das auf die Zeit zwischen 268 und 272 nach Christus datiert. Bedacht wurden aber nicht etwa die Armen, sondern vor allem die Individuen, die man als metropolitane Elite betrachten kann, sowie Personen mit alexandrinischem und römischem Bürgerrecht. Wiederum sind es die, die schon über eine gewisse herausragende soziale Stellung verfügen, die den wesentlichen Nutzen der Spende haben, nicht etwa die Armen. Man könnte sogar so weit gehen, dass man die Zugehörigkeit zum Kreis der Spendenempfänger als ein weiteres Zeichen sozialer Distinktion betrachtet. Der Grund für diese Praxis, die die Armen bestenfalls am Rande in den Genuss von Verteilung und Spenden kommen ließ, liegt nicht zuletzt in der Erwartung der Reziprozität solcher Spenden und Verteilung. Und gerade in dieser Hinsicht hatten nun die Armen nichts zu bieten. Und selbst die immer weitere Verbreitung des christlichen Glaubens im Reich und die damit verbundene Entwicklung der Kirche scheint wenig an dieser Geisteshaltung geändert zu haben, sodass sich im Reich keine Institution, ja unter den christlichen Kaisern nicht einmal eine Gesetzgebung ausbildete, die die Armen vor Hunger schützte, um von einem weitergehenden Ausgleich sozialer und ökonomischer Unterschiede mal ganz zu schweigen. Auch in den Spitzen der Gesellschaft stand die oben genannte Erwerbsmentalität im Vordergrund, wie man am Beispiel des Senatorenstandes demonstrieren kann. So prägte der ältere Cato in einer Rede für die Rhodia, die im Kontext des 2. Makedonischen Krieges steht und in der er ausführt, niemand könne für den Wunsch, mehr zu besitzen, bestraft werden, den Ausspruch, Zitat, wir wollen dagegen von allem mehr haben und für uns ist dies nicht strafbewehrt, Zitat Ende. Cato selbst bildet ein beredtes Beispiel für die Erwerbsorientierung innerhalb der senatorischen Oberschicht. So führt Plutarch in seiner Biografie über ihn aus, er habe sich mit großem Nachdruck dem Gelderwerb verschrieben und zu diesem Behufe nicht nur die von ihm besonders geschätzte Landwirtschaft betrieben, sondern sein Kapital in sichere und gefahrlose Unternehmungen investiert, nämlich Seen, warme Quellen, für Walkereien geeignete Plätze, Werke für die Pecherzeugung und ein Gut, das über natürliche Weiden und Gehölze verfügte. Aus diesen Investitionen habe er große Einkünfte bezogen, die er dann auch in hochspekulative Geschäfte in Gestalt von Sedarlehen investiert habe, freilich aber erst in dem Moment, in dem mindestens 50 Teilhaber vorhanden gewesen seien und sein Verlust damit und möglicher Verlust damit sehr gering gewesen wäre. Auch Cicero war dem Gelderwerb alles andere als abhold. Insbesondere nannte er einen umfänglichen Immobilienbesitz in Rom und Puteoli sein eigen. In Puteoli besaß er Tabernae, also Ladenlokale, die für verschiedenste gewerbliche und kommerzielle Aktivitäten vermietet wurden. Da diese Tabernen offenkundig in einem äußerst beklagenswerten baulichen Zustand waren, schritt er zum Neubau, um die Einkünfte aus den Vermietungen zu steigern. Mit besonders üblen Geschäftspraktiken auf dem Immobiliensektor wird bei Plutarch der Triumvir Marcus Licinius Crassus in Verbindung gebracht. Jener vermehrte sein Grundeigentum in Rom, indem er eingestürzte oder brennende Häuser sowie diesen benachbarte Häuser von ihren Eigentümern günstig kaufte, um dann mit Hilfe einer Schar von 500 Sklaven, die sich auf das Bauhandwerk verstanden, zum Neubau zu schreiten. Die römischen Senatoren, zumindest in der letzten Generation der Republik, und insbesondere die Ritter zogen darüber hinaus erhebliche Einkünfte aus den Societates Publicorum, den Pachtgesellschaften also, die für die Durchführung öffentlicher Aufträge oder die Pachtung von Steuern und anderen Gefällen gebildet wurden. Gerade die Steuerpächter waren für ihre überaus rüden Geschäftspraktiken berüchtigt, was nicht zuletzt in der Natur des Geschäfts mit dem Staat begründet lag. So versteigerte der römische Staat etwa die Steuereinkünfte einer Provinz gegen Höchstgebot und erhielt sofort den gesamten Betrag von der erfolgreichen Pachtgesellschaft, die nun wiederum an den Einzug von Steuern und Gefällen schritt und dabei nicht nur die Pachtsumme wieder einspielen musste, sondern auch, selbstverständlich möchte man sagen, der Gewinnmaximierung verpflichtet war. Auf diese Weise erlangten die Steuereintreiber und Zöllner ihren schlechten Ruf, wie er auch insbesondere im Neuen Testament und in dem geflügelten Wort von Zöllnern und Sündern offensichtlich wird. War schon auf dem Gebiet der Steuerpachtgesellschaften eine Vermischung von Politik und wirtschaftlichen Interessen der oberen, die Politik des Staates bestimmenden Gesellschaftsschichten gegeben, so wurde diese Vermischung erst recht im Falle des Geldverleihs von Mitgliedern der römischen Oberschicht an Städte und Gemeinden in den Provinzen oder an Könige in den hellenistischen Reichen des Ostens, solange diese noch nicht als Provinz unter die direkte Herrschaft des Populus Romanus gekommen waren. Ein gutes Beispiel bilden etwa die Städte der Provinz Asia, die von Sulla nach Beendigung des ersten Mithradatischen Krieges nicht nur mit einer erheblichen Reparationszahlung belegt worden waren, sondern nunmehr auch zu großen Teilen steuerpflichtig wurden. Da die Städte diese Zahlungen nicht leisten konnten, nahmen sie ein Darlehen bei den Publikanen auf, dessen Summe sich innerhalb weniger Jahre versechsfachte und damit unbezahlbar wurde. Staatliches römisches Handeln führte also dazu, dass die besagten Städte den Publikanen wirtschaftlich ausgeliefert waren. Wie weit diese Vermischung von Politik und privaten Finanzinteressen dann gehen konnte, zeigt das Beispiel des ptolemäischen Ägypten. Hier war der König Ptolemaios XII. Neos Dionysos, besser bekannt unter seinem wenig schmeichelhaften Spitznamen Auletes, der Flötenspieler, aus Ägypten vertrieben worden, da er die Annexion Zyperns, das ehemals zum Ptolemäerreich gehörte, im Jahr 58 vor Christus widerstandslos hingenommen hatte. Er begab sich nach Rom und versuchte dort, seine Rückführung durch die Römer nach Ägypten zu erreichen. Hierzu hatte er hohe Beschächungsgelder zu zahlen, die er sich in Rom selbst lieh. Als er nun mit seinem Begehr durchgedrungen war und im Jahr 55 vor Christus in der Tat römische Truppen unter dem Kommando des Aulus Gabinius wieder in Ägypten eingesetzt wurde, war sein Hauptgläubiger Gaius Rabirius Postumus mit von der Partie. Dieser Gaius Rabirius Postumus wurde wiederum von Ptolemaios XII. Als Diocletes, also als höchster Funktionär der Finanzverwaltung, eingesetzt und ging tatkräftig daran, seine Auslagen zu realisieren und die öffentlichen Einkünfte Ägyptens in die eigenen Taschen umzuleiten. Dabei wurden auch Truppen des Gabinius dauerhaft in Ägypten stationiert. Rabirius Postumus hat jedenfalls bei der Realisierung seiner Investition vor wenig Halt gemacht, wie ein auf einem Papyrus überlieferter Bericht über seine Amtsführung zeigt. Offensichtlich setzte er Unfähige und Desperados ein und verkaufte über lange Zeit hinweg aufbewahrte Güter, um dann zum Raub überzugehen. Und auch ein recht berühmter Papyrus, der sogenannte Kleopatra-Papyrus, P. Bingen 45, der vermeintlich Kleopatras eigene Unterschrift trägt, steht in einem vergleichbaren Kontext, demonstriert doch auch er die Vermischung von Politik und Wirtschaft. Zitat, nur jetzt die Manus Prima, die erste Hand, an Ptolemaios. Wir haben dem Publius Canidius oder je nach Lesung dem Quintus Caecilius und seinen Erben gestattet, jährlich 10.000 Achtaben Weizen auszuführen und 5.000 koische Keramienwein einzuführen, wobei von niemandem eine Abgabe eingetrieben werden soll, noch irgendwelche anderen Aufwendungen. Wir haben ihm ferner die Steuerfreiheit für alle Grundstücke, die er in der Chora besitzt, gewährt, wofür weder für die Dioxis noch für unser Fiskalkonto oder das unserer Kinder für alle Zeit auf irgendeine Weise etwas eingetrieben werden wird. Es sollen aber auch all seine Pächter belastungs- und steuerfrei sein, wobei von keinem etwas eingetrieben werden soll, weder die in den Gauen zu gegebener Zeit ausgeschriebenen Veranlagungen noch zu den zivilen oder militärischen Unterhaltskosten. Ebenso soll auf dieselbe Weise frei von persönlichen Verpflichtungen sein und frei von Steuern und Requirierungen das Vieh für die Aussaat und die Lasttiere für den Transport des Getreides und die Schiffe. Es soll nun geschrieben werden an die, die es betrifft, damit sie im Wissen um diese Verführung entsprechend verfahren. Und dann kommt die zweite Hand und es gibt Leute, die sagen, das ist Kleopatra gewesen, die das geschrieben hat. Es soll geschehen. Hier werden also einem Römer, wahrscheinlich einem engen Gefolgsmann des Marcus Antonius, in der Regierungszeit der Kleopatra weitgehende finanzielle Zugeständnisse gemacht, die sich sowohl auf den In- und Export von Wein und Getreide nach Ägypten als auch auf weitgehende Steuerbefreiung in der Chora beziehen. Und auch in diesem Fall gehen also politische Belange, will sagen, der Bürgerkrieg zwischen Octavian und Marc Anton eine innige Verschränkung ein, musste doch Antonius und Kleopatra in ihrem Kampf gegen Octavian daran gelegen sein, ihre römischen Gefolgsleute bei Laune zu halten, wozu man offenkundig auch zum Mittel der Verschaffung ökonomischer Vorteile griff. Das Katonische von allem mehr haben wollen änderte sich auch in der römischen Kaiserzeit nicht. Ebenso wenig die stets vorhandene Neigung, mit Methoden Geld zu machen, die man als überaus robust, wenn nicht rüde, bezeichnen kann. Als Beispiel genügt es schon, auf einen durch Claudius erwirkten Senatsbeschluss hinzuweisen. Dieser richtete sich gegen den Kauf von Gebäuden, um durch den Abriss derselben und Neubau bzw. durch den Verkauf der aus dem Abriss gewonnenen Baumaterialien Profit zu schlagen. Im Falle von Getreideengpässen gab es gleichfalls eine starke Neigung unter den Grundeigentümern, nicht etwa den bedrängten Mitbürgern zur Hilfe zu kommen, sondern das Getreide zu horten und dann zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Mit anderen Worten, man oder doch manche trachteten danach, sich an der Notlage der Mitbürger zu bereichern. Die Reaktion römischer Statthalter auf eine solche Getreideknappheit ist dann auch eine bezeichnende, wie insbesondere diejenige des Proprätors Lucius Antistius Rusticus aus dem Jahr 92 nach Christus zeigt. An denselben hatten sich die Duoviri und Dekurionen von Antiochia in Pisidien gewandt, da man aufgrund des strengen Winters eine Nahrungsmittelknappheit befürchtete. Offensichtlich war es bereits zu einer Teuerung gekommen, weswegen man eine Eingabe an den Statthalter gerichtet hatte. Jener reagierte nun mit drei Anordnungen. Erstens, die Bürger und Bewohner der Kolonie wurden aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung des Dekrets ihre Getreidebestände zu deklarieren. Dabei sollte ferner für die Aussaat im nächsten Frühjahr sowie für die eigene Familie für den Zeitraum von einem Jahr die dafür benötigte Getreidemenge angegeben werden. Darüber hinaus ordnete er an, jeder, der über Getreide verfüge, solle den Käufern der Kolonie an den Kalendern des August die Möglichkeit geben, Getreide zu kaufen. Und drittens setzte er einen Maximalpreis in Höhe von einem Denar pro Modius fest, da man ihm versichert habe, vor dem Andauern des Winters habe der Preis 8 oder 9 As pro Modius betragen. Damit betrug aber der von ihm festgesetzte Höchstpreis das Doppelte des vorherigen Marktpreises. Mit anderen Worten, durch die Festlegung eines das Doppelte betragenden Betrages sollte denen, die Getreide hatten, die bittere Pille der Deklaration der Getreidebestände sowie des Zwangsverkaufs zu einem Höchstpreis versüßt werden. Es stand also nicht die Sorge im Vordergrund, auch denen, die über eine geringe Barschaft verfügten, den Kauf von Getreide auf dem Markt zu ermöglichen, sondern überhaupt Getreide auf den Markt zu bekommen, indem eine Möglichkeit eingeräumt wurde, einen deutlichen Profit zu machen. Übrigens hätte allein schon der Versuch, Getreide unter dem Marktpreis zu verkaufen, keinesfalls mit kaiserlicher Billigung rechnen dürfen, hatten doch etwa Marco Aurel und Lucius Verus in einem Reskript zum Ausdruck gebracht, Getreide dürfe nicht unter dem Marktpreis verkauft werden. Das Handeln des Lucius Antistius Rusticus war dann auch kein Sonderfall. Wir haben auch ein Beispiel aus dem römischen Ägypten. Als dort im Jahr 246 nach Christus Getreidemangel herrschte, reagierte der Präfekt, die Spitze der kaiserlichen Verwaltung, gleichfalls mit einer Pflicht zur Deklaration vorhandener Getreidebestände, die auf dem Markt zu bringen waren. Der Höchstpreis wurde auf 6 Denare pro Artabe festgesetzt, und zwar mit der expliziten Begründung, die Deklaranten sollten keinen Schaden erleiden. Eine leider in der Datierung nicht sichere Preisangabe zeigt, aus einer anderen Urkunde zeigt, dass bei dem formulierten Höchstpreis auch hier in etwa das Doppelte des Marktpreises festgesetzt wurde. Selbst in Zeiten der Nahrungsmittelknappheit war so das von allem mehr haben wollen, in der Diktion von Cato, ausgeprägt vorhanden, wenn die eigenen Mitbürger betroffen waren, sodass die römische Staatlichkeit Verdopplung des Marktpreises als Höchstpreis festzulegen geneigt war, um selbst bei Androhung fürchterlicher Strafen im Falle der Hortung und unterbleibender Deklaration der Nahrungsvorräte Anreize für den Verkauf von Getreide zu setzen. Die wenigen Beispiele mögen reichen, um zu zeigen, dass also von einer ökonomischen Nachhaltigkeit im heutigen Sinne des sich Bescheidens und der Hebung des Lebensstandards weiterer Kreise der Gesellschaft in der römischen Wirtschaft und damit auch in der römischen Gesellschaft keine Rede sein kann, auch wenn auf der philosophischen Ebene unter Umständen genau das gefordert wurde. Soziale und damit auch wirtschaftliche Ungleichheiten wurden durchaus gesehen, ihr Ausgleich oder doch ihre Linderung auf einer literarischen Ebene auch bisweilen gefordert. Die Verteilung von Geld oder Sachspenden an Arme wurde aber gleichzeitig als Form übelster Demagogie verstanden, obwohl auf der anderen Seite Armut als eine Ursache für Kriminalität durchaus bekannt war. Armut und Abhilfe von derselben war damit nicht nur nicht auf der Agenda, sondern Armut und der Arme wurden in der literarischen Welt sogar in einem überaus negativen Licht gesehen. Die Werturteile über die Armut changierten zwischen ihrer Charakterisierung als Schmach, Übel und Schande. Dementsprechend wurden die Armen in der Literatur, die hier wohl die Werturteile der Oberschichten wiedergibt, mit Verachtung bedacht. Und auch wenn wiederum auf der philosophischen Ebene andere Urteile formuliert sein mögen, wie es etwa bei Seneca der Fall ist. Gerade in seinem Fall scheint man aber die gepredigte Bedürfnislosigkeit und die positive moralische Bewertung des Arms nicht allzu wörtlich nehmen zu dürfen, handelte es sich doch bei Seneca um einen der reichsten Männer seiner Zeit. Man muss damit also das Fehlen sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit im zeitgenössischen Sinne für das Römische Reich konstatieren. Und so gilt es nun dies auch für die ökologische Nachhaltigkeit im Sinne der Nutzung natürlicher Ressourcen durch den Menschen, also im ökonomischen Sinne der Akteure in einer Art und Weise, die die wesentlichen Eigenschaften des Systems dauerhaft erhält und damit seinen Fortstand sichert. Freilich, man kann in der kaiserzeitlichen Literatur Feststellungen treffen, dass sich so etwas wie ein Umweltbewusstsein entwickelt hatte. Dies gilt zunächst einmal für die Städte und insbesondere die antike Megalopolis Rom. So gibt es etwa die aus augusteischer Zeit stammende Lex de Publico Libitine, in der die Verpachtung der Leichenbesorgung in Puteoli und die damit verbundenen Rechte und Pflichten des Unternehmers geregelt wurden. Und dieses Pachtgesetz gibt darüber Auskunft, dass die wilde Entsorgung von Leichen, sprich das Abladen derselben innerhalb der Stadt, offensichtlich strafbewehrt war. Das Problem wilder Leichenentsorgung, wie auch dasjenige der Sauberhaltung städtischer Areale von menschlichen und tierischen Exkrementen, scheint kein geringfügiges gewesen zu sein, finden sich doch in den Quellen einschlägige Verbote und diesbezügliche Regulierung. In Rom selbst war schon im ersten vorchristlichen Jahrhundert die Anlage von Leichenbrandplätzen und die Ablage von Leichen sowie das Zurücklassen von Exkrementen verboten worden, wie eine diesbezügliche Regelung des Lucius Sentius, die auf 3 Grenzsteinen vom Esquilin überliefert ist, zeigt. Zitat: Lucius Sentius, Sohn des Gaius, hat auf Beschluss des Senats für die Abgrenzung des Geländes Sorge getragen. Niemand soll innerhalb der Grenze nahe bei der Stadt einen Leichenbrandplatz anlegen, noch soll jemand einen Leichnam oder Exkremente hinwerfen. Später wurde ein Radius von 2 Meilen um die Stadt von der Leichenverbrennung ausgenommen. Da 2 der 3 Grenzsteine an dem Ort, an dem sie aufgestellt worden waren, gefunden wurden und der 3. nicht weit von dem Aufstellungsplatz, können interessanterweise auch Aussagen darüber getroffen werden, welches Areal hier abgegrenzt wurde, nämlich ein Streifen jenseits der servianischen Mauer Also die Mauer sehen Sie hier eingezeichnet und die Position der Grenzsteine kann man auch der Legende entnehmen. Obwohl eine Kenntnis der durch Leichen und Unrat bewirkten gesundheitlichen Risiken erst im Verlaufe der Kaiserzeit nachzuweisen ist, mag der mögliche gesundheitliche Schaden durch Erfahrung schon früher erkannt worden sein, obwohl die Freiheit eines Areals von Leichen und menschlichen sowie tierischen Hinterlassenschaften auch unter dem Aspekt der Amönitas loci, der Lieblichkeit des Ortes, gesehen wurde. Die Sorge um die Reinhaltung der Stadt wird übrigens auch im Osten des Reiches evident. In Pergamon wurde in trajanischer oder hadrianischer Zeit eine Inschrift wieder publiziert, die auf die hellenistische Zeit zurückgehend die Aufgaben der Astynomen regelt, also desjenigen Magistraten, der die Ordnung zu gewährleisten hat. Die Reinhaltung der Straßen innerhalb der Stadt gehört hier zu den dezidierten Aufgaben der Astynomen. Und übrigens wird auch in den Digesten angelegentlich von Ausführungen über die Astynomen darauf abgestellt, dass weder Mist noch Tote auf die Straße geworfen werden sollen. Dass man im 2. Jahrhundert in Pergamon offenkundig die Notwendigkeit sah, die alten Regulierungen in Bezug auf die Astynomen durch eine erneute Setzung der Inschrift wieder in das öffentliche Bewusstsein zu rücken und dass der römische Jurist Papinian in severischer Zeit über die Belange der Astynomen in juristischer Sichtweise handelte, indem er eine eigene Inschrift dazu verfasste, demonstriert hinreichend die Alltäglichkeit der Vergehen gegen diese Regelung. Insbesondere ließen sich die öffentlichen Autoritäten aber den Schutz des Wassers angelegen sein. Dies beginnt mit einem aus Herkulaneum epigraphisch nachgewiesen Verbot, Exkremente in einen Wasserverteiler zu entsorgen und wird dann besonders offenkundig in juristischen Diskussionen hinsichtlich der Belastung von Gewässern mit Abwässern aus Walkereien. Trotz dieses Bewusstseins, dass die Handlungen der Akteure Auswirkungen auf die Natur hatten, führte dies keineswegs zu einem Umdenken in Sachen wirtschaftlichem Handel. Das von allem mehr haben wollen, behielt ohne jeden Zweifel die Oberhand. Ein in dieser Hinsicht beredtes Beispiel bildet der Wadi Fainan im südlichen Jordanien, also an der Ostküste des Mittelmeers, wo in der römischen Kaiserzeit die Förderung der dortigen Kupfervorkommen zu einem massiven Bevölkerungswachstum vor Ort und als Konsequenz zu einer deutlichen Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion führten. Die Förderung des Metalls führte aber gleichzeitig zu einer Belastung des Bodens mit verschiedenen toxischen Substanzen, die auch in den römischen und byzantinischen Schichten vor Ort nachgewiesen wurden. Die Belastung des Bodens blieb nicht ohne Folge für die Landwirtschaft, da das Kupfer wie Zink und Blei auch das Wurzelwachstum hindern oder gar zu stoppen vermögen. Dies wiederum führte zu einer Senkung der Produktivität der Felder. Vor Ort wurde nun vor nicht allzu langer Zeit eine antike Abraumhalde untersucht. Auf der Oberfläche derselben wurden Kupfertoxine nachgewiesen, Bodenproben wurden bis zu einer Entfernung von 1000 Metern von der Abraumhalde genommen, wo dann keinerlei Schmelzaktivität mehr nachzuweisen war. Dieses Experiment führte zu eindrücklichen Ergebnissen. Denn noch in einer Entfernung von 1000 Metern betrug die Produktivität des Getreides nur 30% von der erwartbaren Produktivität. Mit anderen Worten, auch in der Antike musste diese geringere Produktivität fühlbar gewesen sein. Offenkundig versuchte man dem auch mit intensiverer Düngung zu begegnen. Doch wenn man den Dung von Tieren benutzt haben würde, die vor Ort geweidet worden waren, hätte man das Problem der Bodenbelastung noch deutlich verschlimmert. Auch wenn man in der Kaiserzeit die Belastung die die Erzeugung von Metallen mit sich brachten, zumindest in einem gewissen Ausmaß kannte, wird man sich dieses Zusammenhangs nicht bewusst gewesen sein. Auf einem anderen Gebiet schon, denn sowohl Vitruv als auch dem älteren Plinius war der Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von bleiernen Wasserleitungen und der Erkrankung von Menschen bekannt. So führte Vitruv explizit aus, die Fistulae aus Blei, also die Wasserleitung, seien schädlich für den menschlichen Körper, wie man auch an den Bleiarbeitern erkennen könne. Dennoch wurden die Fistulae, die Bleileitung, ausgiebig verbaut, und zwar so ausgiebig, dass eine ausgeprägte Bleibelastung in den Skeletten aus römischer Zeit festgestellt werden kann, wobei die Intensität der Belastung mit dem Ausmaß der Bleiproduktion korrespondiert, deren Verunreinigung der Atmosphäre man bis heute im grönländischen Eis und in den Sedimenten schwedischer Seen feststellen kann. Blei wurde demnach massenhaft gefördert und war billig, selbst wenn es aus dem Sauerland bis nach Rom verbracht wurde. Verfügbarkeit in großen Quantitäten, vergleichsweise günstige Preise für den Rohstoff und nicht zuletzt die relative Anspruchslosigkeit der Weiterverarbeitung sorgten dafür, dass die Fistula eine breite Verwendung innerhalb der städtischen Wassernetzwerke fand. Hinzu kam eine Vielzahl von Gegenständen des täglichen Gebrauchs, die aus Blei hergestellt waren. Kurz und gut, die römische Stadtbevölkerung, aber auch die Landbevölkerung war einer intensiven Bleibelastung ausgesetzt. Hinzu trat noch die Verwendung des Weißbleis als Schminke sowie die Praxis, Wein in Bleigefäßen einzukochen, die ein Übriges tat. Die Belastung blieb gewisslich nicht ohne Folgen für den Gesundheitszustand der Bevölkerung. Die Möglichkeit, noch heute im grönländischen Eis und in den Sedimenten schwedischer Seen das Ausmaß der Blei- und Kupferproduktion nachzuweisen, beruht auf den bei der Verhüttung freigesetzten atmosphärischen Emissionen. Da Holz und Holzkohle nahezu die einzigen Quellen von Wärmeenergie waren und bei der Verhüttung, ich will sagen, dem Einschmelzen des Erzes, um es von Verunreinigungen zu befreien, hohe Temperaturen erreicht werden mussten, trug nicht zuletzt die Blüte von Metallgewinnung und Verarbeitung in der römischen Kaiserzeit zu einem massiven Verbrauch der Ressource Holz bei. Hinzu trat die Nutzung von Brennholz und Holzkohle für die Keramik, Ziegel- und Kalkproduktion, das Heizen der in der römischen Welt allgegenwärtigen Thermen und Bäder, die Leichenverbrennung und nicht zuletzt auch die Herstellung von Brot, die Zubereitung von Mahlzeiten und das Heizen von Wohnräumen. Weiterhin war Holz ein allgegenwärtiger Baustoff, Material für die Herstellung von Möbeln, Werkzeugen und so weiter. Der Druck auf die Ressource Holz war also immens. In der Forschung werden dementsprechend auch beeindruckende Zahlen ventiliert, die nicht zuletzt auch auf den Ergebnissen der experimentellen Archäologie beruhen, wie etwa auf dem Gebiet der Eisenverhüttung. Je nach Ofentyp gestalten sich dabei die Verhältnisse unterschiedlich, aber beim Ofen vom Typ Rutherland aus 90 Kilogramm Erz 9 Kilo Eisen produzieren zu können, waren 120 Kilogramm Holzkohle oder 450 Kilogramm Holz nötig. Beim anderen Typ konnten aus 50 Kilogramm Erz unter Einsatz von 40 Kilogramm Holzkohle 8 Kilogramm Eisen gewonnen werden. Die Effizienz der Öfen war deutlich unterschiedlich. An anderer Stelle werden noch eindrücklichere Zahlen in den Raum gestellt. Demzufolge wären 12 Tonnen Holzkohle für die Herstellung von einer Tonne Eisen benötigt worden. Setzt man eine solche Zahl in Beziehung mit der Menge an gefördertem Erz, so werden die Dimensionen recht eindrücklich. Nur im Gebiet des Rio Tinto in Spanien wird die Menge des in der Antike geförderten Erzes auf 2 Millionen Tonnen geschätzt, bei dessen Verhüttung 16 Millionen Tonnen Schlacke angesetzt worden sind. Im Falle des erstgenannten Ofentyps wären also 1,33 Kilogramm Holzkohle pro Kilogramm Erz notwendig, oder eben entsprechend 1,33 Tonnen Holzkohle pro Tonne Erz. Legt man diese Zahlen zugrunde, wären für die Verhüttung der genannten 2 Millionen Tonnen Erz 2,66 Millionen Tonnen Holzkohle notwendig gewesen. Für die Produktion von 40 Kilogramm Holzkohle waren rund 150 Kilogramm Holz nötig. Setzt man die Ratio also mit 3,75 Kilo an, so wären rund 9 Millionen Tonnen Holz oder fast 10 Millionen Tonnen Holz für die Verhüttung des Metalls nötig gewesen. Auch wenn diese Zahlen nur Eindrücke wiedergehen und sich auf einen langen Zeitraum erstrecken, betreffen sie gleichwohl nur ein Abbaugebiet. Allein die reichsweit betriebene Verhüttung von Metallen übte damit einen erheblichen Druck auf die Ressource Holz aus, zumal für die Herstellung der Holzkohle vorzugsweise junge Bäume Verwendung fanden, was angesichts einer ausbleibenden Aufforstung zur Entwaldung der Region um die Zentren der Metallverarbeitung herum führte. So wird in der Forschung ventiliert, dass im Imperium Romanum jährlich allein für den Betrieb der Metallverhüttung 5000 Hektar Wald geschlagen werden mussten. Die Folgen dieses Tuns blieben auch den Zeitgenossen nicht verborgen. Die römische Architektur beruhte ganz wesentlich auf der Verwendung von Ziegeln, was selbstverständlich erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen in Gestalt der Organisation der Herstellung des begehrten Baustoffes barg. Diese Herstellung beanspruchte gleichfalls die Ressource Holz im wesentlichen Umfang. So wurden allein für die Produktion der Ziegel und der Tubuli, also der Hohlziegel, die in den Caracalla-Therm verbaut wurden nach einer Berechnung rund 10.400 Tonnen Brennholz benötigt. Hinzu treten fast 96.000 Tonnen für die Herstellung von Kalk, sodass allein hierfür ca. 106.000 Tonnen Holz verbraucht werden mussten. Auch der Betrieb der Caracalla-Therm verschlang wohl immense Mengen Holz, nämlich rund 40 bis 50 Tonnen pro Tag oder 14 bis 18.000 Tonnen pro Jahr. Und allein in Rom gab es nach Auskunft des Libellus de Regionibus Urbis Romae 11 große Thermanlagen und 856 Bäder. Und noch eine letzte Beobachtung. In der Spätantike wurde angesichts des Verbrauchs der Thermenanlagen sowie deswegen der Bäckereien die Holzlieferung vom Staat in einen Munus verwandelt, also in eine Art steuerliche Aufgabe, und Holz musste aus Afrika nach Rom importiert werden, um den Bedarf zumindest in dieser Hinsicht zu decken. Zu Recht ist in der Forschung der Umgang mit der Ressource Holz als unbekümmert und hemmungslos bezeichnet worden. Die ökologischen Auswirkungen des unstillbaren Hungers nach Holz sind in der Forschung nachhaltig umstritten. Mancher geht aber von einer weitgehenden Entwaldung und damit verbundenen Erosionsprozessen aus, während andere geneigt sind, die Entwaldung nicht als ein übermäßiges Problem zu betrachten. Wie dem aber auch sei, angesichts des Gesagten ist demnach den Akteuren im Imperium Romanum keinerlei ökologische Nachhaltigkeit in ihrem Agieren zu unterstellen. Selbst das Phänomen der Wiederverwendung von Kleidung, Baustoffen und so weiter, das in der aktuellen Forschung größere Aufmerksamkeit zu finden beginnt, ist keinesfalls als das Bemühen der Etablierung von Stoffkreisläufen angesichts der Verknappung von Ressourcen zu interpretieren, sondern dem sozioökonomischen Standort derjenigen geschuldet, die die einzelnen Akteure angesichts der wirtschaftlichen Bedrängnisse weiterer Kreise der Bevölkerung dazu bringt, sich gebrauchten Waren bzw. der Wiederverwertung zuzuwenden oder schlicht kostengünstige Materialien zu verwenden. Nachhaltigkeit im Sinne des oben skizzierten Konzeptes war also, nicht weiter überraschend, inexistent. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass trotz der für vormoderne Verhältnisse hohen Bevölkerungsgröße von ca. 60 Millionen bis 100 Millionen Einwohnern im Römischen Reich diese Bevölkerungsdichte im Vergleich zur Moderne vergleichsweise gering war. Auch war der Beutekrieg zur Erweiterung der eigenen Ressourcenbasis in der Kaiserzeit von manchem Literaten hinterfragt worden, aber eben doch eine gegebene Möglichkeit, die einer Entwicklung wie auch eines wie auch immer gearteten Konzepts von Nachhaltigkeit, das der modernen Auffassung derselben auch nur in Ansätzen näher kommt, im Wege stand. Wendet man jedoch das Konzept von Nachhaltigkeit im ursprünglichen Sinne des Oberberghauptmanns Hans Karl von Karlowitz an, nämlich die kontinuierliche, beständige und nachhaltige Nutzung sicherzustellen, dann bewegt man sich in einem anderen Zusammenhang. Schon oben ist darauf hingewiesen worden, dass ein solcher Rat bzw. eine solche Vorschrift eher in den Kontext der Hausväterliteratur gehört, denn in den der modernen Nachhaltigkeitsdiskussion. Die Sorge um die Produktiverhaltung des eigenen Grund und Bodens gehörte denn auch in der römischen Antike zu den basalen Anliegen von Landeigentümern im Reich, stellten Grundproblem und Hauptinteresse eines jeden Landeigentümers dar. Dies gilt umso mehr, als die Investition in Grund und Boden die wesentliche Möglichkeit der Verrentung von Kapital in einer längeren zeitlichen Dimension war. Gerade die römische Fachliteratur in Sachen Landwirtschaft wird man nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zu sehen haben, nämlich in Zeiten eines Wandels der äußeren Umstände Landeigentümern, hier in der Regel Großgrundbesitzern, einen Leitfaden für die Bewirtschaftung des Bodens an die Hand zu geben. Freilich auch hier unter dem Aspekt der Gewinnung eines möglichst, der Erwirtschaftung eines möglichst hohen Gewinns. Gerade in den Schriften des älteren Cato findet sich etwa in diesem Kontext eine enge Verbindung von Sparsamkeit, höchstmöglichem Grad an Selbstversorgung und Gewinnmaximierung. Diese Gewinnorientierung findet sich dann auch bei Varro und Columella. So ist denn auch dieser nachhaltenden Bewirtschaftung letztlich das katonische von allem mehr haben wollen zu eigen, sodass man sich jenseits der Garantie der langfristigen Produktivität auch hier wieder mit jeder weiteren Konnotation von Nachhaltigkeit schwer tun würde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Vortrag Zwischen Feld, Wald und Wiese, Nachhaltigkeit in der römischen Wirtschaft von Kai Ruffing aus der öffentlichen Ringvorlesung Nachhaltigkeit als Argument. Die Veranstaltung findet jeden Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie einen Tag später, also mittwochs um 12 Uhr hier in Ihrem Lokalradio auf der 107,1.